Volk ans Gewehr, der Führer ruft. Freiburg am Kriegsende 1944-45.
Es ist ein langer Weg zum Dritten Reich.
Thema heute: die Gleichschaltung der Medien.
Der Alemanne, das Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens, war bei Kriegsende 1944-45 die einzige Zeitung, welche die Freiburger über das Zeitgeschehen informierte.
Anfang November 1944 leitartikelte der Alemanne entrüstet unter dem Thema Wegbereiter des Bolschewismus: Überall, wo die Angloamerikaner im Zuge der deutschen Absetzbewegungen eingezogen sind, folgen ihnen Chaos und Wirrwarr, Hunger und Not unmittelbar hinterher. Bildet die katastrophale Ernährungslage schon die billige Gelegenheit für die bolschewistischen Hetzer, so nutzen sie auch das von den verschiedenen Regierungen angeordnete Gebot der Waffenablieferungen durch die sogenannten Widerstandsgruppen zu einem neuen verstärkten Hetzfeldzug aus. Auf Geheiß Moskaus widersetzen sich die Terroristen der Waffenabgabe und sind vielfach drauf und dran, die Macht völlig an sich zu reißen. So kommt Moskau rascher zum Ziel, als es sich je gedacht hätte.
Die übrige Presse war in den 30er Jahren der Gleichschaltung der Medien zum Opfer gefallen. Bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 hatten sich in Baden 45,4% der Wähler für die NSDAP entschieden. Der zögernde Aufschwung der Wirtschaft Ende der 20er Jahre war durch die Weltwirtschaftskrise gebremst worden. Eine sich abzeichnende Wirtschafts- und Staatskrise und besonders die zunehmende Verschlechterung der Lage in der Landwirtschaft hatte einen Teil der Wähler zu dem entscheidenden Schritt nach rechts bewegt. Ihr Ziel, die absolute Mehrheit im Reichstag zu erringen, hatte die NSDAP verfehlt. Das Badener Ergebnis allerdings lag 1,5% über dem Reichsdurchschnitt. Mit der Gauleitung Baden von Hitler persönlich betraut, war der Reichswehroffizier Robert Wagner, der wegen seiner Beteiligung am Hitlerputsch zu einem Jahr und drei Monaten Festungshaft verurteilt worden war. Robert Wagner unterstrich auf der Gauführertagung im Juni 1928 in Karlsruhe die Bedeutung der Propaganda, insbesondere die Rolle der Medien.
Wenn wir die Macht gebrauchten, um diese Umwälzung zu vollziehen, so haben wir die Zeit vor dem 30. Januar dazu benutzt, die Macht zu erobern. Sowohl die Eroberung als auch die Ausnutzung der Macht wäre ohne Rundfunk in dieser Form gar nicht denkbar gewesen.
Nach dem 30. Januar 1933 stand der NSDAP in Baden kaum noch ein Hindernis für ihre hemmungslose Agitation vor der Wahl am 5. März im Wege. Während gleichzeitig aufgrund der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz des deutschen Volkes vom 4. Februar die gesetzliche Möglichkeit zur Behinderung des gegnerischen Wahlkampfs in Form von Versammlungs- und Zeitungsverboten in Baden ausgiebig angewandt wurde, SPD- und Zentrumsblätter wurden auf Zeit verboten, überschwemmten die Nationalsozialisten das Land mit einer Propagandawelle. Zwei Tage nach der Reichstagswahl wurde Gauleiter Robert Wagner als Staatskommissar für Baden eingesetzt. Am 10. März übernahm er die Regierungsgewalt. Damit war der Weg frei für die verschiedenen Gleichschaltungsmaßnahmen zur Beseitigung der politischen Opposition und zur Eingliederung des einzelnen Menschen in die angestrebte Volksgemeinschaft unter Führung Hitlers. Die deutsche Zeitungslandschaft in den 20er Jahren unterschied sich grundlegend von der heutigen. Fast jede Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern besaß eine eigene Tageszeitung, die in der Regel einer politischen Partei nahestand. Freiburg mit ca. 100.000 Einwohnern verfügte in der Weimarer Republik über 4, teilweise über 5 Tageszeitungen, jede einzelne parteipolitisch gefärbt. Ältestes und größtes Presseorgan am Ort war die Freiburger Zeitung, die erstmals 1784 erschienen war. Zwischen ihr und dem Alemannen, dem Kampfblatt der Nationalsozialisten, entwickelte sich nach der Machtergreifung der eigentliche Pressekampf in Freiburg, der mit der Einstellung der Freiburger Zeitung im Frühjahr 1943 endete und dem Alemannen den kurzfristigen Triumph gewährte, das lokale Monopol der Zeitungen zu besitzen. Die Freiburger Zeitung als ältestes Presseorgan erschien zweimal täglich und vertrat politisch die Richtung der liberalen Deutschen Volkspartei, DVP. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erschien bereits die Breisgauer Zeitung, die als deutschnationales konservatives Organ in der Stadt keine besondere Rolle spielte.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts wurden noch zwei Parteizeitungen gegründet. Im Jahr 1907 die Tagespost als zentrumsnahe Presse, die hauptsächlich die katholische Bevölkerung ansprach. Und 1911 die Volkswacht, das politische Sprachrohr der Sozialdemokraten. Nach dem Ersten Weltkrieg kam noch der Oberrheinische Beobachter dazu, ein den Demokraten nahestehendes Blatt, das in Freiburg allerdings nie richtig Fuß fassen konnte und bereits 8 Jahre später aus finanziellen Gründen sein Erscheinen einstellte. Seit dem 1. Oktober 1931 erschien dann der Alemanne, das Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens in Freiburg. Ihr Herausgeber war seit Ende 1931 der Freiburger Kreisleiter der NSDAP und späterer Oberbürgermeister Kerber. Ihr Stil zeichnete sich in erster Linie durch Hetz- und Propagandaartikel aus. Bis 1933 spielte der Alemanne im Freiburger Pressewesen eine untergeordnete Rolle. Die demokratischen Gesetze der Weimarer Republik erwirkten für die volksverhetzende und aggressive Aufmachung der Zeitung ein zeitweiliges Erscheinungsverbot. Zum lokalen Sprachrohr der Reichsregierung wurde der Alemanne mit der Machtübernahme Hitlers. Noch gleich im März 1933 wurden die Sozialdemokratische Volkswacht wie alle politischen Druckschriften der SPD verboten. Damit wurde nicht nur ein Organ des politischen Gegners ausgeschaltet, sondern gleichzeitig übernahm der Alemanne kostenlos die technische Ausrüstung für eine größere Auflage. Am 21. Mai 1933 zog der Alemanne in die Räume der Volkswacht in der Bertholdstraße 57 bis 59.
Die Agitation des Alemannen richtete sich gegen die traditionsreiche Freiburger Zeitung. Mit allen Mitteln wurde versucht, die führende Stellung der Freiburger Zeitung anzugreifen. Auf massiven Druck der NSDAP und Verbotsdrohungen hin mussten politisch unliebsame Mitarbeiter und der Hauptschriftleiter der Freiburger Zeitung ausscheiden. Zuerst verschwanden die Leitartikel des freien jüdischen Mitarbeiters Walter Heimann, der unter dem Pseudonym Helland veröffentlichte. Er emigrierte nach Basel und beging dort 1935 Selbstmord. Mitte Mai 1933 gab Hauptschriftleiter Lang dem Druck nach. Sein Nachfolger Walter Schneider war gerade in die NSDAP eingetreten. Danach erschien Kritik an den neuen Machthabern, welche nach wie vor in der Freiburger Zeitung geäußert wurde, nur noch anonym. Die Nationalsozialisten versuchten auch die Abonnenten der Freiburger Zeitung mit unsauberen Mitteln abzuwerben. Noch im März 1933 bestellte die Stadt nur noch 18 statt wie bisher 36 Exemplare der Freiburger Zeitung und abonnierte dafür 25 Exemplare des Alemannen, der bisher nicht bezogen worden war. Dann berichtete der Alemanne Mitte Mai 1933 über Judeninserate, die die Freiburger Zeitung in ihrer Samstagsausgabe abgedruckt hatte und fügte die Frage daran:
Deutsche Geschäftsleute, wollt ihr in solcher Nachbarschaft inserieren?
Die Erfolge gegenüber der Freiburger Zeitung blieben jedoch bescheiden. In der Berichterstattung hatte die Freiburger Zeitung allerdings schon rasch keine Möglichkeit mehr, eine von der NSDAP abweichende Meinung zu vertreten. Mitte der 30er Jahre zwangen zentrale nationalsozialistische Stellen in Berlin um den Reichsleiter für die Presse Max Ammann viele Verleger in Deutschland, ihre Verlagsrechte an verschiedene von der NSDAP kontrollierte Gesellschaften zu relativ geringen Preisen zu verkaufen. Es entstand ein riesiger, von Ammann kontrollierter und geleiteter Pressekonzern. Zu diesem gehörte ab 1936 auch die Freiburger Zeitung. Und dennoch blieb das Verhältnis zum Alemannen bis zur Einstellung im Jahr 1943 aus kriegswirtschaftlichen Gründen gespannt.
Das deutsche Volk am Donaustrand, das deutsche Volk.
Wenn wir die Macht gebrauchten, um diese Umwälzung zu vollziehen, so haben wir die Zeit vor dem 30. Januar dazu benutzt, die Macht zu erobern. Sowohl die Eroberung als auch die Ausnutzung der Macht wäre ohne Rundfunk in dieser Form gar nicht denkbar.
Und dabei war der Deutsche Rundfunk gerade mal magere 10 Jahre alt, als der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Josef Goebbels, im August 1933 auf der Funkausstellung in Berlin derart vom jungen Medium Rundfunk sprach. waren es in den Anfängen des Deutschen Rundfunks 1923-24 wegen der geringen Reichweite der Sender und den hohen Kosten für die Geräte gerade mal 100.000 gemeldete Rundfunkteilnehmer, wurde die Millionenmarke schon 1926 überschritten. Und nachdem die Nationalsozialisten den Empfang ihrer Propaganda mit billigen sogenannten Volksempfängern und Zwangsempfang auf öffentlichen Plätzen, in Betrieben und Schulen zu pushen wussten, stieg die Zahl der gemeldeten Rundfunkempfänger schon 1936 auf über 8 Millionen und sollte sich bis Ende des Krieges fast nochmal auf 15 Millionen verdoppeln. Ein Werbeplakat für den 1933 eingeführten Volksempfänger VE301, benannt nach dem Datum der Machtergreifung am 30.01. desselben Jahres, verkündete: Ganz Deutschland hört den Führer.
Dann kommt das Auto. Mein Gott, ein aufrecht steht unser Führer hier. Wir sehen ihn schon. Ganz nahe ist der Führer.
Auf der Welle 577 war auch Freiburg ganz nahe beim Führer. Als einziger Nebensender der Süddeutschen Rundfunkaktiengesellschaft in Stuttgart, eine von 9 Deutschland abdeckenden Sendegesellschaften, hatte der Freiburger Sender als Stuttgarter Filiale seinen Programmbetrieb am 26. November 1926 aufgenommen. Für die Überlassung, zunächst kostenfrei, und für die Einrichtung von Räumlichkeiten für Studios und Büros im ehemaligen Proviantamt in der Hugstädter Straße 95 hinterm Klinikum, sowie für die Sendeanlagen im Dachgeschoss der Gewerbeschule in der Kirchstraße 4 hinter der Johanneskirche wurde der Stadt Freiburg vertraglich möglichst wöchentlich ein Abendprogramm bei mehr als 10.000 angemeldeten Rundfunkempfängern im Raum Freiburg, 2 Abendprogramme und Sonderübertragungen von Fall zu Fall zugesichert. Trotz einer Verdoppelung des Freiburger Sendeanteils von 1927 bis 1932 allerdings gab es nie wirklich feste Sendeplätze und Sendezeiten für Programme aus Freiburg. Trotz heftigen Protests aus den Reihen des Stadtrats, der Wirtschaft und den Hörergemeinschaften. Ob in Freiburg, Frankfurt, Berlin oder Königs Wusterhausen, die Programme sollten kultur- und unterhaltungsorientiert und vor allem unpolitisch sein. Sorge dafür trugen die staatlichen Überwachungs-, so quasi Zensurausschüsse und Kulturbeiräte. Insbesondere die rechtskonservativen Parteien von Zentrum bis zu den Deutschnationalen waren die Hüter dieses sogenannten unpolitischen Rundfunks, mochten auch die religiösen Morgenfeiern, Militärmusik und nationalistischen Vorträge den Sozialdemokraten und Kommunisten gar nicht gefallen. Diese Missstände beklagte, meist wirkungslos, auch die Freiburger Ortsgruppe des Arbeiterradiobunds. Ein Zusammenschluss kommunistischer und sozialdemokratischer Radioaktivisten, die eigene billige Geräte bastelten und gelegentlich auch illegal sendeten. 1929 gab es 246 Ortsgruppen des Arbeiterradiobunds in Deutschland. Das geforderte eigene Programm oder Programmfenster im unpolitischen Rundfunk erhielt der Arbeiterradiobund oder eine andere Organisation der Arbeiterbewegung nie, obwohl gerade sie zu den eifrigsten Hörer und Hörerinnen zählten und sich mit dem neuen Medium und den Inhalten in mehreren Rundfunkzeitschriften etwa heftig auseinandersetzten, zum Beispiel über den Frauenfunk.
Das ist der Frauenfunk. Man saß gerade beim Modetee und sprach von dem zartrosa Frühlingskomplett, eine Schöpfung von Herpich und Söhnen. Da begann der Rundfunk zu klönen. Entzückend, meinte die dicke Frau Klein, man kommt uns mit Griechisch und mit Latein. Asparagus, hören Sie, heißt Spargel. Doch wie übersetze ich Quagel? Na, manchmal, gähnte die dicke Frau Klein, da könnten die Vorträge stilvoller sein. Wie neulich die Fürsorgeärztin gesprochen, da habe ich schleunigst den Strom unterbrochen. Ich bitte Sie, protestierte Frau Blunk, beim Muttertag hat sich der Frauenfunk dagegen doch fabelhaft benommen. Meine Kinder sind alle mit Geschenken gekommen. Während dieses Frauengespräch sich begab, trug man eine proletarische Mutter zu Grab. Und die Frau, die kein Pfarrer zu Grabe trug, die hatte an einem Geschenk genug. Wovon die Welt mit Entsetzen spricht, den Frauenmordparagraf 218, den kennt der Rundfunk nicht.
1932 schließlich wurde das Radio zum offiziösen Rundfunkorgan. Unter der Präsidialdiktatur von Papens, damals schon unter Tolerierung der NSDAP, erhielt der Rundfunk in Deutschland Strukturen, die sich kurze Zeit später nahtlos in das Propagandakonzept der Nationalsozialisten einverleiben ließen. Programmlich war das zunächst die Gleichschaltung aller Rundfunkgesellschaften zur sogenannten Deutschen Stunde der Reichsregierung, täglich zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr. Es folgten Direktübertragungen vom Fackelzug am Tag der Machtergreifung, von den Bücherverbrennungen, HJ-Lagern, später Schützengräben und Flugzeugbombern. Und Reden, Reden, Reden.
Deutsches Volk, besinne dich auf dich selbst, auf deine Vergangenheit, auf die Leistung deiner Väter, ja, auf die Leistung deiner eigenen Generation. Vergiss 14 Jahre Verfall und hebe dich empor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte.
Die Freiburger Sendestelle des inzwischen zum Reichssender Stuttgart mutierten Süddeutschen Rundfunk AG war bereits Frankfurter Nebenstelle zur Frankfurter Nebenstelle umfunktioniert worden. Wiederum sehr zum Verdruss etwa des Freiburger Bürgermeisters und insbesondere katholischer Kreise. Denn, wie formulierte es der Leiter der katholischen Morgenfeiern, das seichte, liberale, ja stark marxistische Programm Frankfurts ist ja bekannt. Dass derlei Sorgen völlig unbegründet waren, sollten die Hörer und Hörerinnen des Deutschen Rundfunks bald erkennen. Denn selbiger lag seit Mai 1933 in den Händen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, Josef Goebbels. Und der sorgte für eine schnelle Säuberung des Programms und des Personals, was ihm im Fall von Stuttgart am 7. März 1933 SA- und SS-Abteilungen schon vorwegnahmen. Drei jüdische Mitarbeiter, darunter der Programmleiter, sowie zwei weitere Mitarbeiter, die sich angeblich kommunistisch betätigt hatten, wurden durch NSDAP-Mitglieder ersetzt. Und die waren auch viel eher in der Lage, das umzusetzen, was Goebbels bei seinem Antrittsbesuch in den Funkhäusern ihnen als Aufgabe zudachte.
Mit dieser Gewissheit und dieser Gesinnung bis in die letzte Faser zu durchdenken. Die Menschen so lange zu hämmern und zu feilen und zu meißeln, bis sie uns verfallen sind.
Die totale Gleichschaltung gab es dann ab 1940 mit dem Einheitsprogramm auf allen deutschen Sendern. Bis 1939 hatten die 12 Haupt- und 27 Nebensender noch zur Hälfte Eigenproduktionen zum Programm beigesteuert. Einberufungen zur Wehrmacht, Verpflichtungen in der Rüstungsindustrie, Freisetzungen von Mitarbeitern für die psychologische Kriegsführung als außerordentlich wichtig eingestufte Auslandsrundfunkarbeit führte zwangsläufig zu Engpässen, die zum einen Programmradio führten. Was allerdings für die Millionenbesitzer der Volksempfänger VE 301 oder des DKE keine Rolle spielte. Mit diesen Geräten war der Empfang mehrerer Sender oder gar Auslandssender technisch gar nicht möglich. 23 Tage vor Kriegsende und 6 Tage vor Einmarsch der französischen Truppen in Freiburg stellte auch der Freiburger Sender am 15. April 1945 die Programmausstrahlung wegen Ausfalls des Überlandnetzes oder Strommangels ein.
Der Marsch ins Dritte Reich.
Voran im Zwölfzylinder. Marsch, 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 ihr dürft die Fühlung nicht verlieren. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Man sollt nicht glauben, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht.
Der Führer sagt, nur nicht in Lumpen laufen, er hat's ihr schon gesagt, der Industrie.
Wir wollen neue Uniformen kaufen, der Hauptmann Röhm liebt uns nicht ohne die. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Ein bisschen Liebe macht ihn halb so schwer. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche. Und kameradschaftlich sei der Verkehr. Der Führer hat gesagt, er lebt noch lange und er wird älter als der Hindenburg. Er kommt noch dran, da ist ihm gar nicht bange und drum pressiert's ihm gar nicht und dadurch ist es ein langer Weg zum Dritten Reiche. Es ist unglaublich, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht.
So, und jetzt verabschieden wir uns von euch. Das Kommunalmagazin ein bisschen in Stress und Hektik, weil wir überzogen haben. Nächstes Mal werdet ihr die nächste Folge hören. Es geht um die Vorbereitung der übernächsten Sendung. Wie sah Freiburg aus vor der Bombardierung im November 1944? Und da werden wir dann euch auch genauer erzählen, wie diese Reihe entstanden ist, wie wir es uns